Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit dem Ultra-Berg-Zeitfahr-Spezialisten Lex Carelli,
Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Wir sind wieder im Studio. Wir strahlen eine Woche später aus. Wir können es verraten, der Lex ist da geblieben von der letzten Folge. Und wir sprechen noch einmal über das Race Around Niederösterreich und schauen, wie es uns dreien noch ergangen ist bis zum Finish. Ich glaube, das kann man auch vorwegnehmen, dass wir alle drei gefinisht haben.
Wir sind heute bei der dritten Episode über das Race Around Niederösterreich, haben letzte Woche die Folge beendet mit dem Ernährungskonzept von Lex und von mir. Und genau dazu passt die Botschaft, die der Flo heute für uns hat, nämlich die von unserem Werbepartner.
Wir werden heute wieder unterstützt von Athletic Greens. Und Athletic Greens hat mir jetzt in den Wochen seit dem Run bei der Regeneration und beim Recovery unglaublich geholfen. Also der Superfood-Komplex von Athletic Greens aus seinen 75 Spurenelementen und Vitaminen, die haben mir wirklich bei der Erholung in den letzten Wochen unglaublich geholfen und ich merke richtig, dass ich mich viel besser erholt habe als letztes Jahr und dass es mir viel besser geht und ich mich wirklich gleich danach, also ich habe am Montag nach dem Run gleich wieder gearbeitet, bin gut aus dem Bett gekommen, habe mir in der Früh einen Athletic Greens Smoothie zugeführt. Es ist auch super einfach, auch wenn man in der Früh ein bisschen schlafdauert ist, einfach einen Löffel Athletic Greens in den Shaker, Wasser dazu, fertig. Und für unsere treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen gibt es wieder die Aktion über www.athleticgreens.com/sitzfleisch. Könnt ihr ein Abo abschließen, wenn ihr das über unseren Link abschließt, kriegt ihr 5 praktische Travel Bags dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Die ganzen Details dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, wenn du deine Botschaft den Werbeeinsprecher machst, dass Profiathleten wie Sebastian Kindle auch dieses Produkt verwenden, aber ich frage mich, wann er einmal erwähnt, dass auch Florian Kraschitzer dieses Produkt verwendet. Ich glaube, es wird demnächst Zeit.
Ah, du hast mich super rausgerettet, hast wieder auf meine Notizen gespickt und hast gesehen, dass ich den noch erwähnen wollte. Nicht nur den Sebastian Kienle, sondern auch US Cycling ist auch ein Partner von Athletic Greens. Die werden mir auch irgendwann erwähnen müssen, dass ich das auch benutze.
Wenn deine Leistungskurve weiterhin so nach oben geht, wie jetzt da beim Race Round Niederösterreich, wird es nicht mehr lang dauern, ja? Und dann führt kein Weg mehr an dir vorbei.
Thema Leistungskurve, das haben wir jetzt mittendrin im Podcast und sprechen weiter. Meine Leistungskurve hat sich dann deutlich abgeflacht nach meiner Fußmassagenpause, nennen wir es einmal so. Habe ich mich zwar wieder ein bisschen erholt, aber ganz so dynamisch wie bis zum Semmering war ich dann nicht mehr. Während der Lex stabil geblieben ist und das Tempo von der ersten Hälfte eigentlich souverän weitergehalten hat.
Ja, ich habe mich da eigentlich versucht, weiter gleichmäßig in die Pedale einzuhauen und das hat eigentlich relativ gut funktioniert bis zum Schluss. Und da zweiten mag ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich würde mal sagen, einen kleinen Push hat es mir natürlich schon gegeben, wie ich die dann überholt habe, auch wenn es anfänglich ein bisschen weh dann hat. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich noch immer das gleich gute Gefühl gehabt wie ein paar Stunden davor oder wie ein paar Stunden halt nach dem Start.
Für alle, die jetzt vielleicht die Zeiten und die Daten von den letzten Episoden nicht mehr so im Kopf haben, der Lex hat 1 Stunde 15 Minuten nach dem Flo ins Rennen gestartet und bei Kilometer 425 hast du dieses Zeitfenster eben gut gemacht und bist dann vorbeigefahren, hast den Flo überholt. Das Rennen hat insgesamt 600 Kilometer, das heißt, wir haben noch von dem Punkt, wo wir jetzt sind, wir sprechen, ca. 180 Kilometer ins Ziel. Und ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass die letzten 180 ziemlich die schwersten sind, oder?
Jedenfalls.
Definitiv.
die Belastung summiert sich, die Müdigkeit wird merkbar, wird immer mehr und auch vom Gelände her ist eigentlich das der springende Punkt. Es geht nicht flach ins Ziel, sondern am Schluss gibt es halt noch sehr viel Höhenmeter und vor allem die letzten 80, jetzt einmal, dass wir vorausblicken, haben es dann nicht nochmal massiv in sich mit den vielen kleinen, gemeinen Anstiegen und den Gegenanstiegen, wo man eigentlich gerne Abfahrt hätte.
Man sieht es auch an der reinen Fahrzeit. Also die Fahrzeit der ersten 400 Kilometer im Vergleich zur Fahrzeit für die letzten 180, das ist nicht ganz halbe, aber es ist doch ein ziemliches Ungleichgewicht. Also die letzten 180, da braucht man richtig lang dafür.
Also noch eben die 420 Kilometer kommt dann die Time Station Caldekuchl, wo ich in Flo dann überholt habe und da war der Straps noch 11 Stunden 26 Minuten, dann war ich nach 14 Stunden 42 Minuten und du, Flo, warst nach 15 Stunden 20 Minuten bei der Kalten Kuchel.
Ob der Flo nach 15 Stunden 20 angekommen ist oder aufgestanden ist von seinem Campingstuhl, das weiß jetzt natürlich keiner mehr. Aber das ist jetzt auch nicht der springende Punkt.
Ist nicht der springende Punkt, aber man sieht halt einfach, wie lang man dann eigentlich noch braucht für die letzten vermeintlich nur mehr 180 Kilometer.
Wir haben ja immer wieder mal auch das schon selber erlebt. Man hat zu Beginn ein klares Konzept, wie man es angeht, wie man seinen Plan verfolgt, vor allem auch bei der Ernährung regelmäßig Essen, Trinken. Jetzt haben wir vom Flo schon gehört, du hast irgendwann einmal eine Phase gehabt, du hast aufs Essen vergessen. Dann hast du mit dem Essen wieder angefangen, aber du warst nicht mehr ganz so konsequent wie zu Beginn. Du hast dann ein bisschen schon daneben gehauen, beziehungsweise ist so die Lust auf Süßes, Saures, Salziges oder was auch immer dann wirklich deutlich hervorkommen.
Milchardiner haben wir nicht mehr. Was willst du als Alternative?
Ja, habt ihr irgendeinen Scheiß, ein Mars oder?
Ein Schokoriesen, Schoko, wir haben Kokoskuppeln.
Ja, machen wir mal einen Schuh und Cola anzufangen.
Passt.
Der Straps hätte gern, dass ich das jetzt so verkaufe, als wäre er doch voll standhaft geblieben und wäre eisern bei meinem Konzept geblieben. Aber das war Ortseinfahrt Wiener Neustadt und der nächste Clip ist Ortsausfahrt Wiener Neustadt, dazwischen nur ein paar rote Ampeln. Da war es dann dahin mit meiner Standhaftigkeit.
Ja, schauen wir dann. Es schaut ein bisschen komisch aus, aber magst du lieber Schoko, Erdnuss, Karamell oder magst du lieber Traubenuss?
Traubenuss.
Ernsthaft?
Ja, bevor ich Karamell nehme ich Traubenuss.
Alles klar.
Mann, was ist da drinnen los? Karamellschoko.
Was? du kannst uns auch Kokoskuppel haben. Wir haben so eine komische Nuss.
Nein, gib mir Arei.
Arei, Traubenuss, passt.
Es ist so gut. Es ist wirklich witzig. Ich habe mir gedacht, du bist dazwischen eine Stunde und du hast dann nach dem ersten Appetit, Lustanfall doch noch einen Schuh genommen. Und erst beim nächsten Hunger hast du dann umgeschwenkt auf Schokolade, weil das war quasi unmittelbar danach.
Es war einfach kurz, ich habe mit der Enttäuschung umgehen müssen, weil es hat geheißen am Start, es gibt 4 Milchardender. Es waren 3 Leute im Auto. Aber ich dachte, einer ist für mich. Der war aber nicht mehr da und dann habe ich erst einmal mich sammeln müssen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir, was sind die anderen Optionen. Und ich bin auch kein Traube-Nuss-Fan, muss ich sagen, aber die Auswahl war jetzt begrenzt und ich habe da dann das kleinere Übel genommen.
Das heißt, du sagst, Karamellschokolade ist das Letzte, geht gar nicht.
Bin ich kein Fan, ne? Taugt mir überhaupt nicht.
Boah. Dann kann ich mich verlieben in die Karamell. Da können wir mal ein Zweierteam fahren. Du nimmst Karamell und ihn im Karamell und du nimmst Traubenuss.
Da essen wir uns nicht gegenseitig die Schoko weg zumindest.
Wenn ich die dunkle Schokolade von meinen Schuhen kriege, dann bin ich auch dabei.
Ganz kurz zu meinem adaptierten Konzept, wie ich das in der letzten Folge genannt habe. Mein Plan war schon auch, mit den Schuhen durchzufahren. Aber ich wollte mich jetzt nicht super diszipliniert dran halten. Ich habe mir gedacht, wenn ich mal dreimal unterwegs irgendwas Festes gönnen, eine Banane oder einmal ein Stückchen Schoko, dann geht das schon, weil es ist eben jetzt nur unter Anführungszeichen 24 Stunden. Da muss man jetzt nicht so konsequent sein, vor allem wenn man so wie ich nicht um einen Sieg mitfährt. Ich habe einfach ein ganz anderes Problem gehabt. Ich habe nämlich anders als der Lex am Start keine Pizza gegessen. Ich habe mir mein Porridge mitgenommen und das wollte ich 2 Stunden vor dem Start essen. Ich habe extra einen Löffel und ein Backel Milch mitgenommen im Auto. Und dann waren die letzten immer wieder mit dem Regen und Nieselregen und Wind so stressig. Und dann ist die Crew noch einkaufen gegangen zum Billa. Und dann habe ich vergessen zu essen. Und ich habe in der ersten Stunde einfach Hunger gehabt und habe einfach 3 oder 4 Entschuhe in der ersten halben Stunde getrunken, einfach gegen einen Hunger. Also ich bin einfach schon mit einem Orgendefizit losgefahren, habe dann einmal 2 Stunden braucht, bis ich so einen Steady State erreicht habe und nicht mehr Hunger war. Und dann ist eh gut gegangen, aber das war halt einfach ein unfassbar dummer Fehler am Start, aufs Essen zu vergessen. Das war einfach idiotisch. Da hätte ich einfach die Pizza, wäre mir wahrscheinlich leichter gefallen, auf die hätte ich weniger leicht vergessen als auf mein Porridge, das ich da extra mitgenommen habe.
Oder du machst das so wie ich mit einer Excel-Tabelle, wo du dann einfach abhaken kannst, wo auch schon vor am Start eintragen ist, ein Schuh, ein Getränk, kannst du das nicht vergessen. Es ist halt ja nicht so schmackhaft wie eine Pizza oder wie ein Müsli oder ein Brei, den du mitgehabt hast, aber es funktioniert halt.
Ja, und es funktioniert halt auch im Stress, weil es war Anreise am selben Tag, Autoabnahme am selben Tag, Auto bekleben am selben Tag. Und in dem Stress habe ich es einfach vergessen, übersehen. Und ja, war einfach blöd. Zum Glück, sage ich jetzt einmal, hat es mir mein Rennen nicht verhaut. Also zum Glück habe ich mich noch durch viele Entschuhe. Ich habe dann auch den gleichen Stress wie der Lex gehabt, weil ich habe auch nur 24 Stück gehabt. Habe aber anders als du kalkuliert und gesagt, ja, die letzten 2-3 Stunden, wenn es mir da ausgehen, ist egal. Da kann ich dann schon noch was anderes essen. Und deswegen habe ich dann relativ großzügig auf den ersten paar Stunden sehr viel in Schuhe genommen.
Aber Flo, jetzt muss ich dich noch was fragen. Wir haben uns da auf unserem Schummelzettel in der Vorbereitung mit Fragezeichen sowas aufgeschrieben, nachdem wir die 2 Einspieler mit der Kokoskuppel und so weiter gespielt haben. Fragezeichen Verdauung und Einspieler. Willst du über das reden?
Ich glaube, der spricht für sich selbst.
Oder soll man schneiden?
Wir spünden einfach ab und schauen, ob dann Fragen offen bleiben und dann können wir nachher drüber reden.
Ja, weil du nie weißt, ja, ob du die einscheißt oder nicht. Das ist immer so ein
50-50.
Passagespiel.
Du hast ja 2. Hose mit. Scheiß dich nicht rein.
Ja, was soll passieren? Haben wir mit. Alles easy.
Ja, aber die Ohren, ich will mich halt trotzdem nicht einscheißen.
Was machen? Ah, das tut auch nichts an.
Weil das ist die teure Hose. Du musst hinten aufdrehen.
Also.
Die Sabine hat gesagt, das ist eine Notsituation und das wäre okay. Wir haben über das geredet. Es ist nicht so wie beim Furzen. Also das geht okay.
Furzen geht nicht.
Ja, ich kann das gerne aufklären. Ich habe mir ja extra vor dem Start eine neue Hosen kauft.
Eine teure, wie wir gehört haben.
Nein, die gleiche, die ich schon gehabt habe, die plötzlich, das erste Mal habe ich sie mir vor 3-4 Monaten gekauft und kurz vorm Start war sie plötzlich um 30% teurer, aber ich habe die Hosen einfach, die passt mir einfach perfekt und ich wollte nochmal die gleiche und wollte nichts riskieren vor dem Rennen und dann, ja, also es geht darum, dass ich natürlich es ist schon eine Umstellung, ja, diese Flüssignahrung. Und wenn du das nicht 3 Tage vorher beginnst, so wie du, oder nicht so gewohnt bist, ich habe dann einfach, wie kann ich das sagen, so ein bisschen Blähungen gehabt. Und es war halt immer so, ich war mir nicht sicher, ob ich aufs Klo muss oder ob ich nur furzen muss. Und es war dann immer so, war ein bisschen vorsichtig und habe nicht das frei rauslassen.
Ja, das ist jetzt natürlich was, das klingt jetzt ein bisschen derb. Auf der anderen Seite ist das was wahrscheinlich jeder kennt, der viel Radl fährt, weil man viel essen muss. Und es ist einfach immer die Frage, wie vertragst du das, was du zu dir nimmst? Und ja, man erzählt es vielleicht nicht so gern, aber das ist immer wieder mal ein Thema. wer viel isst, muss es auch irgendwann wieder abgeben. Und wenn es irgendwie im Körper nicht gut funktioniert und wenn du dann echt eine schlechte Verdauung hast, dann spürst du das auch bei der Leistung und beim Wohlbefinden. Es ist einfach nicht gut. Und für die war es, glaube ich, nur eine kurze Phase, oder? Das hat es jetzt nicht durchs ganze Rennen irgendwie kompliziert durchgezogen, aber lustig ist trotzdem nicht. Außer man hört zu, die Geschichte ist lustig.
Nein, zum Hören. Nein, es war eine kurze Phase und es war dann tatsächlich dann auch so, dass ich nochmal kurz in den Wald gefahren bin und danach war einfach super, war wie neu, als wäre ich frisch aus dem Bett wieder aufs Rad gesessen, also überhaupt keine Probleme mehr. Also es war dann wirklich so, dass ich aufs Klo müssen habe, aber es war halt am Anfang nicht ganz klar, wie das einzuordnen ist, das Gefühl im Magen. Ich möchte nur ganz kurz zu den anderen zwei Einspielern, weil wir es ganz kurz gehört haben. Ich habe in meinem adaptierten Konzept, habe ich auch vorgesehen gehabt, 6 Cola-Dosen trinken zu dürfen, zu bekommen aus dem Auto. Aber nicht die großen 0,3er, sondern die ganz kleinen, diese Mini-Dosen 0,1,5 oder. Und da bin ich wirklich stolz auf mich, weil ich in meinem Alltag, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen Cola-süchtig und da habe ich während dem Rennen nur 2 von den Dosen getrunken. Also ich habe dann überhaupt keinen Bock auf diese Cola gehabt, obwohl ich mich eigentlich vor dem Rennen ein bisschen davor gefürchtet habe, nur 6 von diesen kleinen Dosen trinken zu können.
Ich werde auch recht oft gefragt, wie so die Ernährung ausschaut, auch vor allem nach dem Rennen, weil man halt immer davon erzählt, was man vielleicht so im Alltag, im Trainingsalltag oder vor allem auch während dem Rennen zu sich nimmt, aber im Nachhinein geht es da dann um optimale Regeneration, geht es um total gesundes Essen oder was passiert nach so einem Rennen? Und man hat ja während der Fahrt, man entwickelt irgendwie so Gelüste. Der Flo hat es jetzt halt während dem Rennen schon ein bisschen zelebriert, aber die Gelüste, ich zum Beispiel versuche es mir halt zu unterdrücken und ich freue mich dann im Zug, kann ich alles essen, auf das ich Lust habe, auf das ich Appetit habe. Und lustigerweise, wenn dann das Rennen vorbei ist, habe ich eigentlich gar nicht so viel Hunger und Appetit auf die Sachen, die man zuerst ausmalt. Zum Beispiel nach diesem Race in Niederösterreich habe ich extrem viel Salat gegessen. Ich habe irgendwie tagelang nur von Essig mich ernähren können. Ich habe mich am liebsten in Essig eingelegt, in Essig und Öl. Und haben wir dann am Abend einen Salat gemacht und der übrig geblieben ist, dann habe ich in der Früh nach dem Aufstehen einen Tomatensalat mit Essig fertig gegessen. Da war ich total auf sauer und auf irgendwie salzige Sachen. So die Lust auf Süßigkeiten habe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht gehabt. Wie war das bei dir, Lex, zum Beispiel?
Bei mir war es sehr ähnlich. Ich hab dann ein gutes Curry vom Schwiegervater zubereitet gekriegt. Das war herrlich, plus auch ganz viel Salat. Und in den nächsten Tagen, da bin ich in einen Genuss gekommen, den ich vorher noch nicht gekannt habe und den wirst du sehr gut kennen, Straps. Bei so einem Rennen kaufen die Betreuer ja ganz viel im Vorfeld ein, weil man ja nicht weiß, auf was man dann im Auto gerade so einen Guster hat. Und es bleibt da meistens sehr viel über. Und ich habe dann die nächsten Tage mich eigentlich mitunter ernährt von dem, was da überblieben ist. Und da waren Sachen dabei, die halt sonst selten ist. Ein paar so Fertigsalate und diverse Aufstriche, die ich gar nicht gekannt habe, haben wir dann einziehen dürfen. Und das war auch richtig, richtig klasse. Und, aber in Wahrheit, lustigerweise auf süß, habe ich auch sehr wenig Gusto gehabt.
Es ist total typisch, fast kommt mir vor. Für mich selber habe ich herausgefunden, auch ein Grund, warum ich dann so wenig Cola-Lust gehabt habe, weil auch diese Elo-Getränke so süßlich sind und irgendwann steht es dann an. So ist es bei mir gegangen und meine Crew hat erst in den letzten 3 Stunden entdeckt, ich habe ja verschiedenste Elos mitgehabt, also so kleine Tabletten, damit man meinen schönen Golf nicht anpotzen drinnen mit dem Pulver. Deswegen einfach die Löstabletten und da habe ich verschiedene Geschmacksrichtungen. Und in den letzten 3 Stunden haben sie den entdeckt, Zitrone Tonic. Und der ist überhaupt nicht süß, der schmeckt so ein bisschen wie Tonic Water. Und das war einfach eine Geschmacksexplosion. Und das war einfach so geil, weil es einfach nicht so süßlich war. Und es hat mir voll taugt. Und dann habe ich wieder was mir davor echt schon angestanden ist, mit einer richtigen Freude noch trunken am Schluss.
Ich war vorher schon geschmunzelt, wie der Lex erzählt hat von Essiggurken. Das, ich habe einmal 24-Stunden-Rennen in Le Mans gemacht in Frankreich und am Heimweg habe ich am Beifahrersitz, ich glaube, 2 Glasl Essiggurken ausgegessen und austrunken. Das war irgendwie, ich habe nicht genug kriegen können davon.
Also, glaube ich, muss ich nochmal einhaken da. Da warst du ja mit deinem Bruder, der zu der Zeit noch keinen Führerschein hat. Also, wenn du sagst Beifahrersitz, warst du am Beifahrersitz oder die Essiggurken?
Nein, in Le Mans bin ich mit der Sabine gewesen, mit meiner Freundin, und da ist dann einfach sie heimgefahren und die haben mich am Beifahrersitz ein bisschen erholen können. Das, was du meinst, war dann noch 2 Jahre früher 24-Stunden-Rennen in Deutschland, wo ich der Einzige war vom Team mit Führerschein, und dann habe ich auch heimfahren müssen. Das hat dann mitunter ein paar Stops bei Autobahnparkplätzen gebraucht für den ein oder anderen Powernap, bis wir dann heimgekommen sind. Aber ja, das Essen nach dem Rennen, um das jetzt vielleicht nochmal irgendwie ernsthaft abzurunden. Natürlich ist wichtig, dass man sich das zuführt, was man körperlich braucht zur Regeneration. Aber ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen wie noch am Tennismatch, noch am Fußballmatch, noch am Skirennen, wo du irgendwie eine kurze Belastung hast und dann vielleicht am nächsten, übernächsten Tag wieder fit sein musst, sondern noch so am ganz großen Rennen, wie wir das da jetzt besprechen. Da hast du dann ja einige Tage oder Wochen keine Nachbelastung, kein weiteres Rennen, kein hartes Training. Da hast du dann viel länger Zeit zum Erholen und du hast vor allem in der Zeit des Rennens deinen Körper so ausgequetscht und so viel Opfer lang, du hast ein paar tausend Kalorien Defizit. Da geht es dann einfach wirklich darum, das zu essen, was einem schmeckt. Man hat zuerst eigentlich das ganze Jahr während dem Training, schaut man sehr genau auf eine gesunde Ernährung und dann darf man einfach ein paar Tage essen, so viel man will und was man will. Ich glaube, da ist wirklich so, da hat man sich eine Belohnung verdient.
Mit der Nachbelastung, vielleicht mit einer Ausnahme, wer dem Robert Müller auf Strava folgt, hat vielleicht gesehen, dass er am Sonntag nach dem Rennen noch einmal 100 Kilometer sowas gefahren ist. Der hat eine Nachbelastung gehabt, aber das nur am Rande.
Ja, ich habe am Tag nach dem Rennen keine Nachbelastung mir gegönnt, aber wir sind ja noch nicht im Ziel. Also wir haben jetzt noch einiges vor uns und vielleicht sollte man da jetzt noch weiter erzählen, wie das gegangen ist. Ich kann mich erinnern, ich bin dann in dem Gebiet, also wo ihr euch auch getroffen habt, bin ich dann durchgefahren nach der kalten Kuchel. Da habe ich vor mir gesehen, die 2, die noch vor mir auf der Strecke waren. Die sind im Startblock vorher gestartet. Ich war von den Zwischenzeiten her in Führung, aber es waren noch 2 Fahrer vor mir. Der Karl Pfuisi und der Patrick Forstner. Und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, nämlich der Karl Pfuisi kommt aus dem gleichen Ort wie ich, nämlich aus Graubart in der Obersteiermark. Und es ist, wahrscheinlich kann man sagen, mittlerweile ein Eldorado des Ultraradsports. Es sind 1500 Einwohner ungefähr, also recht überschaubarer Ort von der Größe her. Und da sind jetzt 2 so, ich sage mal, sehr gute Radlfahrer. Und der Karl ist dann auch tatsächlich im Ziel in den Top 10 gewesen, nämlich als 7. hat dann eine super Leistung gezeigt bei seinem ersten Radlrennen. Und wir haben, bevor ich ihn überholt habe oder wie ich ihn dann gesehen habe, ich komme ihm näher, schon so irgendwie spaßmäßig im Betreuerauto ein bisschen gescherzt, weil ich habe ja von der Gemeinde Graubart den Ehrenbürgertitel verliehen bekommen und ich habe mir schon irgendwie gedacht, vielleicht ist der Karl der man den jetzt abluchst oder wird er dann umgewidmet, wenn er da besser unterwegs ist als ich. War natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es war dann doch ein lustiger Moment, wie wir uns dann kurz überholt haben und auch ich mit ihm kurz geplaudert habe, und war echt eine Wahnsinnsleistung. Und den Patrick Forstner, den ich dann auch 2 Minuten später, glaube ich, überholt habe, da haben wir dann auch im Auto eine kleine Diskussion gestartet. Und zwar ist es um seinen Nachnamen gegangen. Und jetzt frage ich euch zwar, kennt ihr einen berühmten Österreicher aus der, sag ich mal, Musikszene mit diesem Nachnamen?
Nein. Sagen wir so, ich kannte ihn nicht bis vor 10 Minuten, als wir uns auf die Episode vorbereitet haben. Und du da schon versucht hast, uns zu erklären, wer das ist, aber nein.
Wir kommen jetzt zur Kategorie unnützes Wissen. Oder sagen wir so, fürs Radlfahren nicht relevantes Wissen. Wie der Patrick Forstner vor uns auf der Straße auftaucht, fragt mich der Rainer aus dem Betreuerteam, ob ich weiß, wer 1989 für Österreich beim Song Contest vertreten war. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, Thomas Forstner, das weiß jeder. Passt, der Rainer gesagt, logisch.
Jeder.
Jeder.
Der Lex schüttelt da den Kopf, jeder weiß das.
Dann fragt mich der Rainer, und wie hat das Lied geheißen, mit dem Antreten ist? Und ich habe gesagt, ja, das weiß jeder. Nämlich, ich singe nur ein Lied heute Nacht. Und es ist ein richtig schöner Schlager damals gewesen. Ich kann sogar die Melodie noch. Und ich glaube, da habe ich sogar, da war ich 7 Jahre alt, da habe ich sicher daheim am Abend fernschauen dürfen und habe mir mit Mama und Papa gemeinsam den Song Contest angeschaut. Und der Rainer sagt zu mir, das stimmt nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das stimmt. Der Rainer sagt nein. Dann hat er sogar auf Wikipedia nachgeschaut. Das Lied hat geheißen Venedig im Regen. Und ich dachte, das ist ein Blödsinn, ich bin mir ganz sicher. Und dann haben wir das irgendwie so stehen lassen. Und nach dem Rennen habe ich selber nochmal nachgelesen und ich bin draufgekommen, Thomas Forstner war 2-mal beim Song Contest für Österreich. Und beide Lieder hat er gesungen. Und einmal war er in den Top 5 und einmal war er Letzter. Also Erfolg war einmal groß und einmal überschaubar. Aber jetzt wissen wir das auch. Beim Radlfahren tut man was für seine Allgemeinbildung.
Aber wir wissen nicht, wer recht gehabt hat, weil welches Lied hat er 89 gesungen?
Wir haben beide recht gehabt mit Ich singe nur ein Lied heute Nacht, hat er den grandiosen 5. Platz gemacht und mit dem Rainer, seinem Wissen, ist er Letzter geworden. Also das bekanntere Lied war das, was ich kennt habe. Wir spielen es jetzt aber nicht ein, es passt jetzt irgendwie nicht so zu unserer Playlist, zu unserem Geschmack. Es ist wahrscheinlich auch nicht die Radlfahrermusik, die einen runden Tritt unterstützt oder einen schneller macht oder motiviert. Ja, aber so viel aus der Rubrik fürs Radfahren nicht relevantes Wissen.
Fürs Racerland Niederösterreich relevant ist der höchste Punkt des Rennens, die höchste Passstraße Niederösterreichs, der Wastl am Wald. Und beim ersten Mal haben wir beide uns gedacht, jetzt geht es eigentlich nur mehr relativ flach ins Ziel. Beim zweiten Antritt haben wir es gewusst, dass es jetzt eigentlich nicht vorbei ist. Lex, als Rookie, die Auffahrt ist ja ganz angenehm, ist jetzt nicht zu steil, ist ein Rollerberg. Wie ist dir dann gegangen oder was hast du erwartet für die letzten Kilometer?
Was habe ich mir erwartet für die letzten Kilometer? Das ist eh schon als Betreuer gekannt habe und ich habe mich eingestellt auf das Rennen mit dem, dass ich mich überoptimiert habe und versucht habe, das, was ich als Betreuer in vielen, vielen Rennen als was macht ein Fahrer langsam für mich nutzen habe können. Das heißt, ich habe geschaut, wo jammert der Straps am meisten, wo hat er die meisten Durchhänger. Und da habe ich mir gedacht, zum Schluss hackelt es fast bei jedem Rennen aus. Passt, zum Schluss hackelt es mich nicht aus, weil ich weiß, es muss nicht sein, ich kann einfach weiterfahren, ganz normal wie vorher. Und was hat mir noch geholfen, was der Straps komplett verweigert? Die Technik. Weil ich habe bei meinem Garmin die Strecken permanent mitlaufen lassen und wenn man dieses super Gerät hernimmt, habe ich mir gedacht, gibt es diese Anzeige, wie viele Steigungen gibt es noch auf dieser Strecke? Und ich habe vor mir gehabt, erste Steigung von 7 Steigungen bis hin zu 7 von 7. Und oben habe ich gewusst, das war die letzte große Steigung. Das heißt, das hat mir so viel Wissen mitgegeben und so mich über die richtig blöden Ruller und kleinen Steigungen drüber geholfen, ohne dass ich irgendwelche Durchhänger gehabt habe oder ohne dass ich die letzten Kilometer hätte fluchen müssen. So, Streibsitz brauche ich von dir an Retourkutschen.
Ja, ich würde schon gerade sagen, ich setze eher auf Streckenkenntnis. Ich kann ja mittlerweile sogar sagen, ich kenne das Race Across America auswendig. Und beim Race in Niederösterreich weiß ich auch schon die kritischsten Punkte. Aber ich habe dafür ganz eine andere Anekdote zu Wastl am Wald zur höchsten Poststraße. Nämlich, ich bin aufgefahren und ich war flott unterwegs. Ich bin richtig zügig da aufgefahren. Und dann ist neben mir ein Einheimischer, ein Fan, ein Stückchen mitgefahren. Und mich hat das ein bisschen irritiert, weil der ist gefahren mit einer Jeans. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk und kurz plaudert. Und er hat gesagt, ja, er war jetzt gerade frühstücken und jetzt fährt er da kurz mit mir mit, er verfolgt das mit und er wollte nochmal kurz mich so kurz anfeuern. Aber mir hat das schon ziemlich so, immer gedacht, bin jetzt echt schon so langsam, die Anzeige zeigt immer noch 300 Watt bergauf, gell? Und der fährt dann mit der Jean ganz locker mit und erzählt von seinem Frühstück. Das hat mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber da habe ich auch die Technik genossen, weil ich habe mich nicht verleiten lassen, zu glauben, dass ich schon so schwach bin, sondern ich habe schon gewusst, der Kollege, der da jetzt neben mir fährt, der muss auch ausgezeichnet drauf sein. Das ist jetzt nicht jemand, der zum ersten Mal im Radl sitzt mit seinem Freizeitplan, sondern der fährt schon viel Rad und ich bin da jetzt nicht so schlecht unterwegs. Und ich habe mich nicht schon gefreut, dass ich dann endlich oben bin, weil oben ja wieder der Moment war fürs Radwechsel. Die Abfahrt von Wastl ist ja dann sehr lang gezogen, zuerst sind ein paar Kurven, dann geht es lange Zeit der Tal auswärts und eigentlich der perfekte Ort, um wieder am Zeitfahrradl zu sitzen. Nur war es bei mir leider so, dass oben das Team vorausgefahren ist und der angedachte Radwechsel hat sich verzögert, weil, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, am Zeitfahrrad mittlerweile eine Scheibenbremse oben ist und es hat viele Vorteile, aber nicht nur Vorteile. Und wir haben jetzt gesagt, die letzten Kilometer des Rennens fahre ich hinten nicht mehr mit der Scheibe, weil das ist einfach schwerer, sondern mit einem normalen Laufrad. Das heißt Laufradlwechsel und dann hat natürlich die Scheiben geschliffen. Und jetzt hat es gedauert, die Bremse zentrieren, das Schleifen beseitigen. Ich bin oben gewesen, das Radl war nicht bereit, dann bin ich mit dem Rennrad oben gefahren und im Nachhinein, der Radwechsel war dann unten am Ende der Abfahrt. Und im Nachhinein habe ich mit dem Philipp Keider, der Zweitplatzierte, meine Zeiten verglichen und das war die einzige Timestation, wo der Philipp um 2 Minuten schneller war. Und ich glaube, das ist einfach wirklich, wenn du mit 60 km/h längere Zeit dahin bergab fährst, ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Er hat oben aufs Zeitfahrrad gewechselt, ich erst unten und in der Etappe habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ist jetzt einfach nicht relevant zum Glück fürs Ergebnis, aber sagt einfach schon, dass ein Radlwechsel einen Unterschied ausmacht und wenn es nur 2 Minuten sind.
Zum richtigen Zeitpunkt ist mein Einwand. Lex, hast du auch da oben gewechselt oder bist du noch ein bisschen weitergefahren?
Ich habe im Endeffekt wahrscheinlich auf einen ähnlichen Punkt wieder zurück aufs Schiff gewechselt, wieder Straps, weil ich die Abfahrten so am Rennradl genossen habe, dass ich mir gedacht habe, ne, die letzte große mache ich auch noch am Rennradl und den großen Unterschied wird es bei mir nicht ausmachen.
Es kommt dann noch ein Passage, also eigentlich von der Abfahrt bis Ips an der Donau. Wir haben da mal die richtige Aussprache zugeschickt bekommen, ich habe sie leider vergessen. Jetzt rollt es eigentlich ziemlich gut. Es war die Baustelle vom letzten Jahr, die war behoben. Man hat einfach relativ gerade durchrollen können bis Ips und dann das kleine Ispertal, das wir letztes Jahr brutal verflucht haben, was mir heuer aber unglaublich gut gegangen ist. Einfach, ich war körperlich natürlich viel besser beieinander. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt und ich bin, glaube ich, auch mit dem notwendigen Respekt da rangegangen und deswegen ist mir heuer echt gut gegangen.
Ja, und ich habe da eine neue Situation im Rennen gehabt, nämlich dich hinter mir und die Betreuer, ich weiß nicht, ob das Taktik von den Betreuern war oder nicht, haben zu mir gesagt, ja, der Flo ist hinter dir und es sind nur 2 Kilometer. Das heißt, du dürftest, glaube ich, ziemlich bald einmal, wie ich die überholt gehabt habe, wieder aufs Radl gestiegen sein, oder?
Bin ich, aber ehrlicherweise nicht deinetwegen, sondern einfach, weil meine Pause um war und ewig umsitzen braucht man auch nicht. Und ich habe dir mal ein Excel geschickt mit unseren Zeiten. Ich habe dann auch nicht mehr so viel auf die verloren. Wir sind dann zumindest bis dorthin ziemlich gleich schnell. Im Ispertal hast du mir dann doch wieder einige Zeit abgenommen.
Ja, weil da im Ispertal haben mir die Betreuer dann eben gesagt, du, der Flo ist hinter dir. Und dann haben wir gedacht, okay, dann probieren wir noch, was an Kärnten da ist.
Oder vielleicht war es eine Notlüge. Ich würde es nicht ausschließen, dass vielleicht der Flo ein paar Minuten weiter hinten war, aber um dich bei Motivation zu halten, haben sie gesagt, der ist dir ziemlich knapp auf den Fersen, möglicherweise.
Ich habe jetzt gesagt, so lockerlässig mir so gut gegangen, wäre vielleicht das Video vom Martin Granadier, der den Blog 169k betreibt, der war im Ispadal und hat ein paar Fahrer, Fahrerinnen interviewt. Wer das Video von mir gesehen hat und meine Crew, die würden vielleicht widersprechen und sagen, dass mir da gut gegangen ist. Also es war da, ich war dort ungefähr nach 20 Stunden in der Einfahrt vom Tal und ich habe da wirklich gekämpft um diese 24 Stunden und ich habe gewusst, das sind noch 80 Kilometer. Ich habe noch 4 Stunden Zeit und ich habe auch gewusst, wie es mir im letzten Jahr gegangen ist auf den letzten 80 Kilometern. Ich habe tatsächlich nicht mehr daran geglaubt, dass ich es unter 24 Stunden schaffe. Das hat mir schon einen Knick gegeben und das war halt genau in dem Zeitpunkt, wo er dann mit seiner Kamera gekommen ist und in dem Video, da sieht man so richtig ein bisschen meine Enttäuschung, aber ich habe mich dann ganz gut aus dem wieder rausgekämpft aus dem Tief und habe gesagt, ich fahre jetzt einfach Vollgas, schaut, was passiert und im Endeffekt habe ich es dann locker geschafft, aber zu dem Zeitpunkt, also es war nicht so dahergeredet, sondern da habe ich wirklich dran gezweifelt, dass es ausgeht.
Du schmunzelst manchmal, wenn das bei mir so ist, dass jemand mit der Kamera herkommt und plötzlich zeige ich meine beste Seiten. Aber ich glaube, du hast das selber erlebt, oder? Es ist irgendwie, man will nicht herhängen, wenn man gerade im Bild irgendwo ist.
Würde man nicht wollen, aber in dem Moment, weil da hat es mich echt einfach voll erwischt. Und ja, also ist einfach ein Video, so wie ich mich selber nicht gern sehe, aber zeigt halt einfach in dem Moment meine ehrlichen Emotionen.
Ja, im Ispadal, da bin ich interviewt worden und mir ist es da, ab dem Zeitpunkt bin ich echt nur mal bis ins Ziel geflogen, aber gleichzeitig war ich emotional schon so angerührt über das, wie gut, dass es mir gegangen ist und ich habe eigentlich nicht das richtig verarbeiten können, was ich für mich jetzt geleistet habe, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ich ab dem Zeitpunkt eigentlich den jeglichen Augenkontakt mit den Betreuern komplett vermieden habe. Ich habe, wenn ich ja Trinkflaschen rausgekriegt habe, keinen Betreuer mehr in die Augen schauen können, weil da werden mir die Tränen sofort eingeschossen. Und also ich war da auf der einen Seite voll gut drauf und auf der anderen Seite habe ich gewusst, ich bin schon ein bisschen emotional angeschlagen.
Ich glaube, am Ende eines Rennens ist es, ich will nicht sagen normal, aber passiert es wirklich oft, dass man mit den Emotionen hoffentlich im positiven Sinne einfach kämpft, weil man dann irgendwie doch schon so das Ziel vor Augen hat und die, ja, die Freude, dass man es so gut wie geschafft hat, schon hochkommt, dass die Erlebnisse einfach so wirklich intensiv werden. Und so wie ich das zum Beispiel vom Race Across America kenne, ist ja dann der Moment, wenn man wirklich die Ziellinie erreicht hat oder im Ziel ist, ist dann gar nicht mehr so schön wie das, was du jetzt gerade beschreibst, wo man so auf den letzten Passagen des Rennens irgendwie realisiert, es geht gut und es ist gerade so eine schöne Erfahrung. Das ist, glaube ich, ein Moment, den man irgendwie sehr oft bei solchen Rennen erlebt. Und das auch mitunter irgendwie eins der schönsten Phasen ist in so einem Rennen, wo zwar die Erschöpfung schon richtig stark ist, aber durch das, dass man da irgendwie übermüdet ist und ein bisschen dünnhäutig, kommen da Emotionen ziemlich intensiv durch. Ich möchte aber trotzdem zum kleinen Ispartal noch ein paar Fakten sagen. Das sind nämlich 80 Kilometer, haben wir schon gehört. Es geht 1100 Höhenmeter nach oben und nach dem höchsten Punkt, es geht ja wieder 760 Höhenmeter nach unten. Aber jetzt sehr hügelig, der Anstieg ist immer so in Stufen, in Etappen und auch die Abfahrt ist immer wieder unterbrochen durch Gegenanstiege, also wirklich ein sehr zackiges Gelände. Und ich habe zu der Zeit auch schon gerechnet, Flo, du hast quasi gekämpft, um die 24 Stunden zu unterbieten und ich habe gekämpft um eine andere Marke, nämlich um die 17 Stunden. Und ich war aber gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich habe mir so eine Maßstabelle gemacht. Ich habe letztes Jahr 17 Stunden 30 gehabt und habe mir heuer gedacht, wenn alles gut geht, sind 17 Stunden 15. Also Verbesserung von einer Viertelstunde realistisch. Und dann bin ich aber bei der letzten Timestation eben vor dem Ispartal in Ips gewesen und habe gewusst, wenn ich jetzt die gleiche Zeit wie letztes Jahr fahre, dann bin ich ungefähr noch 17 Stunden 7 Minuten im Ziel, das heißt, ich war 23 Minuten vor meiner letztjährigen Zeit. Aber ich habe letztes Jahr da auch wirklich gelitten und war nicht so richtig gut unterwegs. Der Lex hat schon gesagt, das war sein Beispiel, er wollte es besser machen als ich letztes Jahr. Und das ist da definitiv gelungen. Ich habe da wirklich gekämpft und war nicht mehr so gut drauf. Aber trotzdem bin ich mit 234 Watt voriges Jahr und 2 Stunden 36 für die wirklich vielen Höhenmeter auf 80 Kilometer gefahren. Also auch letztes Jahr über 30 Schnitt. Und ich dachte, das war so schlecht, war das gar nicht. Und das musst du erst nochmal zusammenbringen und da nochmal 6 oder 7 Minuten schneller sein. Das ist wirklich hart. Und ich mir nicht vorstellen können, dass das gelingen soll. Aber dann habe ich auch zurückgedacht, der Patrick Schickmeier, der das Rennen 2019 gewonnen hat, und der Philipp Keider letztes Jahr, die waren beide schneller als ich. Und die haben jetzt schon gedacht, wenn die schneller fahren können als ich, dann kann ich selber auch noch schneller fahren als ich letztes Jahr. Also tue ich sicher noch was drinnen. Und mit dem sind wir dann halt einfach wirklich so quasi alles oder nichts in das kleine Ispertal reingefahren. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt gar nicht viel rechnen. Weil wenn der Flo nicht im Auto sitzt, haben wir eh keinen, der gut Kopf rechnet. Also da wir gar nicht rechnen, da wir einfach Vollgas Radl fahren und dann schauen wir im Ziel, was rauskommt.
Genau, mit einer gewissen Lockerheit da rauf, dass es nicht krampfig wird. Sehr gut.
So gewaltig, echt.
Du Tier, Alter. Was einmal der Schwäche war, ist jetzt die Stärke. Stark, fertig fahren.
Rainer, weißt du noch, wie viele Sieger wirklich kommen, oder?
Wir sehen das Höhenprofil und das ist der letzte, viel größere. Dann kommen 2, 3 so Mini-Dinger, dann geht's runter, dann nur mehr auf und dann eigentlich runter. Also wir schauen am Höhenprofil mit.
Das ist der letzte Grindige.
Das ist der letzte richtig Grindige. Und dann sind okay. Die anderen sind nur so klappvoll am Höhenprofil.
Okay, jetzt der 30. Schnitt. Zuerst
war es der
38er
Schnitt, den ich
gebraucht habe.
Ja, ist gut.
Wenn du weiter fährst, dann brauchst du noch einen 5er Schnitt dann zum Schluss.
Jawohl!
Der Lex hat jetzt gerade gelacht während dem Einspieler. Was geht da gerade durch den Kopf, wenn ich da frage, wie viele Anstiege noch kommen und ob das jetzt eh bitte der letzte Anstieg ist oder ob vielleicht doch noch einer kommt?
Ungefähr ein halbes Jahr davor war ich derjenige, der das versucht hat zu beantworten und es war einfach nicht befriedigend für dich und es war aber einfach schwer herauslesbar, wo sind wir gerade und wie viele Schubferl kommen noch, weil es ist ein Zacken nach der anderen im Höhenprofil drinnen.
Aber ich habe gesagt, reden wir nicht drüber oder ich war heuer irgendwie darauf vorbereitet und habe das entspannt gesehen. Voriges Jahr war ich total verbissen und enttäuscht über jeden Anstieg, der noch unerwarteterweise gekommen ist. Und ich habe immer im Kopf mitgerechnet und habe mir immer schon während dem Fahren gedacht, das muss ich dem Flo beim Podcast dann unter die Nasen reiben, dass ich da am Radl besser Kopf gerechnet hat als er im Betreuerauto vom Ram, weil ich halt wirklich gewusst habe, ich habe für die letzte Timestation, also für die letzten 38 Kilometer eine Stunde Zeit, das heißt, ich muss einen 38er Schnitt fahren und dann habe ich bei der Hälfte der Timestation noch 15 Kilometer vor mir gehabt in einer halben Stunde und habe gewusst, ich brauche jetzt noch einen 30er Schnitt. Und da hat die Kopfrechnerei einfach gut funktioniert.
Mit so runde Zahlen ist immer einfach, aber.
Darum schauen wir, dass wir immer beim 30er Schnitt bleiben, oder? Das ist einfach zum Rechnen.
Ja. Aber es war die Stimmung gewaltig. Es war im Auto, hat es super passt. Die Gespräche über den Funk haben mich echt motiviert und es war am Streckenrand einiges los. Im Waldviertel waren wirklich viele Leute am Straßenrand und haben gejubelt und mich und alle anderen Radfahrer angefeiert.
Jawohl, da rechts. Jawohl, komm, nimm mir mit. Getscher, komm. Dein Hoster verdient jetzt nicht mit die Geschwindigkeit. Sauber schaut das aus.
Bergab Vollgas geben, den Schwung mitnehmen im nächsten Gegenanstieg und so habe ich es dann ja gemacht, die letzten paar Kilometer und dann ist das riesengroße Gebäude in Weitra aufgetaucht, wo wir bei unseren letzten Podcast-Episoden übers RAN letztes Jahr hingewiesen worden sind. Das ist das Schloss Weitra, weil wir haben irgendwas dahergeredet von Brauerei und Kloster oder irgendwas. Also das Schloss Weitra. Und ja, dann holt man da in den Ort rein und es war schon genial. Unter 17 Stunden, das fertig zu fahren, hätte ich mir echt nicht für möglich gehalten.
Alexander, deine Gefühle zur Zieleinfahrt?
So wie der Straps vorher schon gesagt hat, die Gefühle zur Zieleinfahrt waren weit weniger emotional und weit weniger stark wie die ein paar Stunden davor oder ein, zwei Stunden davor noch. Aber in dem Moment habe ich echt gewusst, das, was ich da jetzt da auf dem Asphalt gebracht habe, weil man im Oktober davor hätte man das nie erträumen können, aber ich habe dafür viel in Kauf genommen, viel Stunden am Dachboden verbracht, und aber jede Stunde hat sich ausgezahlt und ich bin echt froh darüber, dass ich das so durchziehen habe können. Aber die Emotionen im Ziel waren dann nochmal stärker, aber die Einfahrt war eher so ein, ja, Römer fertig.
Bei der Zieleinfahrt gibt es ja dann, obwohl keine Zuschauer in Weitra sein haben dürfen, trotzdem einen richtig coolen Empfang. Man fährt da auf dem Stadtplatz, die Crew wartet schon, die Veranstalter warten. Und dann steht man oben auf der Bühne, darf sich sein Lieblingssong wünschen im Vorfeld. Und dann wird Musik gespielt und dann steht das Mikro dort und man wird zum Interview gebeten. Und der Lex hat da ziemlich coole Sachen erzählt.
Und jetzt die letzten 40 Kilometer habe ich mir gedacht, was der Strasser kann, kann ich in meiner Liga auch. Und ich habe nochmal volle Kanne Druck, gleich wie am Anfang. Also ich habe die gleichen Wattwerte jetzt auf die letzten 50 Kilometer gehabt, wie in die ersten Stunden. Das war Wahnsinn. Hätte man nie gedacht, dass es schon.
Aber ist das dann, weil der Körper so gut vorbereitet war? Oder ist das, macht da schon sehr viel der Kopf, was er sagt, Druck einfach?
Da muss ich was einbringen, was ich glaube, vor 5 Monaten während dem Training gedacht habe, was ich sagen möchte, wenn ich da auf der Bühne stehe und wenn ich das Rennen hinter mir habe. Das gibt ja diese Regel, 30%, das ist eine alte Regel, ja. 30% sind die mentale Stärke, 30% das Team und 30% die Physis. Bei mir, ich muss sagen, bei mir waren es 90% der Trainer und der Straps, der mir da noch den Feinschliff gegeben hat. 3% ist, dass ich das Hirn gut ausschalten kann. Weitere 3% ist Team, nochmal 3% die Family und 1% die Überschuhe beim Fahren am Ergometer daheim.
Überschuhe beim Training. Was ist da passiert?
Ich muss gestehen, die ersten Intervalleinheiten waren bei mir einfach so dermaßen für den Körper was Neues, dass ich bei, ich weiß es nicht, 5 Grad oder 7 Grad Außentemperatur ist Dachbodenfenster kippen musste und der Dachboden ist halt nicht wirklich dicht und es hat dann vom Fenster durch überzogen, genau über die Füße, und ich bin wirklich bei jeder Einheit, egal wie hart ich treten habe, ich habe geschwitzt wie noch was, mit eiskalten Zehen abgestiegen und habe mich in der Dusche 5 bis 10 Minuten anwärmen müssen. Und irgendwann habe ich es dann übernasert und habe mir Überschuhe angezogen. Und in dem Moment ist es so viel angenehmer geworden bei den Viers. Das waren meine Überschuhe eigentlich fast den ganzen Winter durch beim Trainieren.
Es ist so genial. Ich habe echt schon viele, 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 ich sage jetzt einmal hunderte Stunden meines Lebens am Heimtrainer verbracht. Aber die Geschichte ist vollkommen neu für mich. Das ist echt großartig.
Ich muss gestehen, ich habe nur mit Johnny, mit Johannes Reiser telefoniert und drüber geredet, und er hat gesagt, er kennt das von früher. Er ist nämlich im Schuppen daheim gefahren und er hat auch teilweise Überschuhe anziehen müssen. Ich bin nicht der Einzige.
Ich habe keinen Dachboden, ich habe keinen Schuppen. Ich fahre in der Wohnung und da ist eher das gegenteilige Problem, dass meistens viel zu warm ist, trotz Fahrtwindsimulator, wie ich meinen ordinären Standventilator nenne, aber kenne ich nicht das Problem.
Ja, wie wir das so dahin philosophiert haben, besser gesagt, ich habe mir in Lex den Zürenlauf angeschaut, habe mir an der Lavestation im Ziel eine Gulaschsuppe geholt, wir haben uns eine Fever-Tree-Flasche aufgemacht, haben ein bisschen zelebriert Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, Lex, wir zwar. Ich habe mein Reporter-Tascherl wieder ausgepackt mit dem Mikro drinnen und ich habe dann nochmal das Podcast-Gerät unter die Nasen gehalten.
Genau, und ich habe ein paar ganz schlaue Worte sagen können nach meinen 21 Stunden am Radl.
Lex, wir hucken jetzt da in Weitra neben dem Stadtsü. Du hast gerade kurstet. Warum das? Bist du ein bisschen fertig?
Ja, ich bin fertig, aber ich habe gerade vorher gesagt, ich wollte eigentlich im Zü oben stehen und mir denken, ich kann keinen Meter mehr fahren. Und in Wahrheit, ich bin hergekommen und ich hätte mir schon vorstellen können, da noch ein paar Kilometer weiter zu radeln.
Aber extrem cool, oder? Jetzt, die Familie ist die empfangen gekommen. Sie wollten die anfeiern entlang der Strecken. Du warst aber einfach zu schnell. Und du warst so verdammt schnell. Ich habe mir noch gedacht, du wirst das sicher in 24 Stunden fahren. Vielleicht sogar in 22. Ich wollte es davor nicht sagen, weil dann entsteht da irgendwie Druck. Aber du bist in 21 und ein paar Minuten gefahren. Das ist ja eigentlich eine Frechheit im positiven Sinn.
Ja, die Frechheit im positiven Sinn habe ich mir die letzten Wochen immer wieder errechnet. Also ich habe Trainingseinheiten hergenommen, die Wattwerte, die ich fahren habe dürfen. Und damit bin ich auf eine Zeit zwischen 20,5 und 22,5 Stunden gekommen. Und ich habe gewusst, wenn es richtig läuft und wenn es mir gut geht und die Ernährung gut vertrage, dann kann das schnell werden. Und genau so ist es auch passiert.
Ja, jetzt einfach nochmal viel große Gratulation. Ich als Freund bin voll stolz auf dich. Ich hoffe, hast auch Riesenfreude mit dem Ganzen. Und jetzt schauen wir da noch ein bisschen zu, wer noch ins Ziel kommt, was noch abgeht, oder? Und warten, unser Flo wird auch bald eintrudeln.
Ja, ich bin schon gespannt, wann er kommt und ich mag ihm gratulieren. Er ist auch top gefahren und ich weiß nicht, um wie viele Stunden die letztjährige Zeit jetzt verbessert, aber um einige, glaube ich.
Und hoffen wir, dass der Flo eine volle Freude hat, auch dass du schneller warst, weil vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr er oder du ihr euch miteinander ein bisschen matchen wolltet, aber das Duell hast du auf jeden Fall du gewonnen.
Ja, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich habe es unter anderem auch deswegen gewonnen, weil ich bei der Technik einfach auf ein anderes Radl gesetzt habe und ich glaube, allein das hat mindestens eine Stunde Bonus gebracht bei mir. Und wenn man ohne Aufleger so ein Rennen fährt, dann ist man automatisch langsamer.
Ja, dann holen wir uns jetzt das einmal und warten am Flo. Er kommt bald.
Sehr gut.
Es hat wirklich nicht lang gedauert, bis der Flo ins Ziel gekommen ist.
Und meine letzten Kilometer waren geprägt von Verzweiflung, würde ich sagen. Also so gut das Ispertal gelaufen ist, also die letzten Kilometer mit den steilen, gemeinen Anstiegen und die haben mir dann wirklich den Zahn gezogen. Da war ich wirklich frustriert. Ich bin zwar top gefahren und auch das, was du vorher gesagt hast, mit drüber treten und den Schwung mitnehmen in die Abfahrt. Letztes Jahr habe ich so hinter den Weg gehabt, dass ich, sobald das Radl so schnell gerollt ist, dass ich nicht umkippt bin, habe ich mich aufs Oberrohr gesetzt, weil mein Hintern so weh dann hat und ich einfach so wenig Zeit wie möglich im Sattel verbringen wollte. Und heuer bin ich einfach im Sitzen alles durchgefahren, habe so lange getreten, bis ich die Frequenz nicht mehr halten habe können. Also wirklich drüber treten, in die Abfahrt eintreten, Schwung mitgenommen. Aber mental war das echt hart und es war dann auch Zweikampf zwischen zwei Teams, die rund um mich immer wieder gewechselt haben, wo dann immer wieder am Straßenrand das Pacecar gestanden ist und der Wechselfahrer und das hat mich irgendwie total aus dem Konzept gebracht. Und das war dann aber cool, weil aus einem Team wollten sie uns dann selbst gebackene Zimtschnecken übergeben, meiner Crew. Und das war aber so auf so einer Kuppe und in so ein bisschen einer Kurve. Es war nicht der ideale Punkt und meine Crew hat die so spät gesehen, dass sie die Zimtschnecken leider nicht annehmen haben können, was schade ist. Aber Wir wissen natürlich die Geste wertzuschätzen und bedanken uns trotzdem dafür, für den Versuch. Und die Zimtschnecken waren sicher gut und ich hätte sie gern gegessen, aber es ist sie leider nicht ausgegangen. Und ganz am Schluss, wo ich wirklich auch die Top-Organisation kurz rügen möchte, dieses Schild 6 Kilometer vorm Schluss, wo steht 99% geschafft, nur noch 1%, das hat mich richtig wütend gemacht. Das war für mich blanker Hohn. Das ist der Bikestand, es ist nicht mehr weit. Und ich denke mir,
mein Lieblingsspruch.
Da muss ich jetzt reingrätschen. Ich habe meinen Betreuern gesagt, ich will nicht hören, es ist nicht mehr weit oder es ist nur mehr so lang oder so weit. Was ich ihnen versprochen habe, sie dürfen auf den letzten 10 Kilometern sagen, es ist nur mehr so weit. Und ich habe mich richtig gefreut, wie ich gesehen habe, es sind nur mehr 6 Kilometer.
Für mich war das blanker Hohn. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt. Ich habe extra nochmal mein Auto hergewunken und habe ihnen gesagt, das macht mich richtig wütend und wissen die nicht, wie weit 6 Kilometer sind. Fahrt einmal selber 6 Kilometer Radl. Ich meine, lasst es mich in Ruhe damit. Dieses Schild braucht wirklich niemand.
Ah, es ist herrlich. Mir geht es beim Ram ganz gleich auf der letzten Timestation oder auf dem neutralisierten Kilometer ins Ziel. Scheint zu hören, dass es dir auch so geht. Und mit welchen Emotionen das dann einen wirklich fertig macht, oder?
Und was so geografisch einfach ein bisschen blöd ist, dieses Schloss Weitra, das sieht man so spät. Weil es steht doch auf einem Hügel und man denkt, ja, das muss man ja schon ewig vorher sehen. Und das sieht man, da kommt eine Kurve, dann sieht man es plötzlich und dann ist man aber schon im Ort drinnen. Und ich habe mir eigentlich das so bildlich vorgestellt, ah, das sieht gelang und dann kann ich drauf hinfahren und kann mich drauf einstellen. Und dann war ich plötzlich im Ziel. War dann echt ein super Moment. Da war die Wut auch schon wieder verflogen über das Schild.
Ich muss kurz noch eine Geschichte erzählen, die mir jetzt spontan einfällt bezüglich Wut und Fehlinformation auf der Zielgeraden. Ich habe wirklich am Schluss alles gegeben und ich habe eine super Wattleistung noch gehabt und ich habe eigentlich die Watt gehalten und bin am Schluss halt wirklich gut gefahren und dann hat mich der Max noch auch noch motiviert und hat es gut gemeint gesagt, es sind nur mehr 20 Minuten, das ist quasi ein FTP-Test. Und ich habe mir gedacht, ich habe es jetzt einfach höflich überhört und habe mich nicht aufgeregt, aber ein FTP-Test tut richtig weh und die 20 Minuten FTP-Test, wo du am absoluten Limit fährst, das sind die längsten 20 Minuten deines Lebens. Und das habe ich jetzt am Ende des Rennens nicht unbedingt braucht.
Vor allem hast du vor einem FTP-Test schon Tage vorher Angst und ist jetzt nicht wirklich das ideale Ding.
Aber mein Rennen ist so perfekt gelaufen und die Crew war so super. Jetzt habe ich mir gedacht, nein, jetzt stehe ich da drüber, ich habe es einfach nicht gehört, aber es war wahrscheinlich nicht der perfekte Spruch fürs Finish.
Ich war dann im Ziel und man hatte nur, also bei mir war es dann so, ich habe ganz wenig Zeit mit meiner Crew gehabt. Die sind dann schon vorgefahren auf dem Hauptplatz und man sitzt dann dort bei dem Kreisverkehr. Und da war ich kurz ein paar Minuten ganz allein und habe das so richtig eingesaugt, diese Emotionen. Und da habe ich mich dann so richtig zu mir gekommen und das war dann so ein richtig gutes Gefühl. Und dann ist auch noch mein Bruder gekommen, der ja gesagt hat, er fährt sicher nie mehr mit mir mit, nachdem es mir letztes Jahr so schlecht gegangen ist. Aber er ist extra ins Ziel gekommen und war dann dort. Das war echt ein cooler Moment zu zweit. Und dann zu Apache 207 auf die Bühne und das war ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, für mich, für das Rennen.
Da kommt jetzt aber mal unsere Startnummer 19, Florian Kraschitzer. Also den Musikgeschmack, lieber Florian, haben wir schon mal erwischt, oder?
Ja, freue mich drüber.
Über was freust du dich noch, außer über ins Ziel kommen? Über die Leistung, über deine Mannschaft? Über was freust du dich denn alles gerade?
Ich freue mich über meine Crew, die perfekt gearbeitet hat. Die fein geölte Maschine.
Ja.
Ich freue mich über die Doppelleistung vom Lex. der Straße war auch nicht so schlecht. Und und über meine eigene bin ich auch ganz zufrieden.
23 Stunden, 27 Minuten ist hervorragend. Wie ist es dir auf der Strecke gegangen? Man muss sich ja das immer vorstellen, wenn man 24 Stunden im Sattel sitzt, da kann es schon einmal ein bisschen ein Down geben und dann aber wieder so hohe Höhen auch wieder geben. Gab es die bei dir auch alle?
Die hohen Höhen, von denen her zum ersten Mal.
Okay.
Aber Downs habe ich ein paar gehabt an denkbar ungünstigen Stellen.
Oh je, wieso?
Rax kam eine.
Ja.
Das hat richtig gekostet. Zeit, Nerven. Aber ich habe mich wieder erholt.
Was macht man da? Gibt es da einen Kardinalschmäh irgendwie? Wie man sich da aus so einem Tief wieder auszahlt?
Wir haben uns dann für Pause entschieden.
Was passiert heute noch? Wie begeht man so einen Tag nach 23 Stunden, 27 im Sattel?
Naja, wir werden ganz wilde Autoschaden machen und versuchen, unfallfrei nach Graz zu kommen.
Das werdet ihr auf alle Fälle schaffen, weil wir brauchen euch ja nächstes Jahr wieder am Start, gell? Das ist schon klar.
Ja, und mein Pizza ist ja noch, das du mir versprochen hast am Start.
Die gibt's hinten bei der Verpflegungsstation.
Perfekt.
Ja, lass es dir schmecken. Einen Riesenapplaus für Florian Kraschitzer. 23 Stunden, 27 Minuten später unsere Startnummer 19 im Ziel. Großartige Leistung.
Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Moment und ein schöner Abschluss vom Rennwochenende Race Round Niederösterreich. Ich habe uns heute was mitgebracht. Letztens hat der Lex was zum Essen mitgebracht, heute habe ich was zum Trinken mitgebracht. Und zwar ein Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Die meisten werden das kennen als Mischgetränk, kann man auch mit diversen Schnäpsen oder Gins und Alkoholika mischen, muss man aber nicht. Ich mag es extrem gern auch mit Soda. Ob wir das jetzt mischen, pur trinken oder was auch immer, ist eurer Fantasie überlassen. Jedenfalls mache ich mal eins auf. Ach, die haben keinen Flaschenöffner im Studio.
Danke dafür. Und da stoßen wir jetzt einmal an.
Prost.
Prost.
Tschüss.
Ein paar Fakten möchte ich noch kurz erwähnen, die das unterstreichen, was bei dem Rennen allgemein geleistet worden ist. Also die finnischen Zeiten von uns drei Protagonisten. Christoph Strasser 16 Stunden 54 Minuten. Lex Carelli auf dem hervorragenden 12. Platz mit 21 Stunden 14 Minuten. Und Flo Kraschitzer auf Platz 21 mit 23 Stunden und 26 Minuten. Was wir noch besprechen müssen, aber das machen wir nicht mehr heute, ist, viele haben sich verbessert vom letzten aufs heurige Jahr. Ich habe mich verbessert um läppische 35 Minuten. Der Flo hat sich verbessert um über 4 Stunden. Was ist da passiert? Warum so viel? Kommt es nur von deinem Smoothie? Oder bei 4 Stunden verbessern ist echt gewaltig. Da kann ich mich verstecken.
Es hängt immer ein bisschen davon ab, von welchem Niveau man startet. Je besser man ist, desto schwieriger oder desto hart erkämpfter sind Verbesserungen.
Desto härter erkämpft, kann man vielleicht auch sagen.
Ja, kann man auch sagen.
Da oben ist schon sehr lange.
Und die Fantasie, was du mit deinem Tonic gemischt hast, blüht auf.
Auf jeden Fall waren voriges Jahr die ersten 10 unter 22 Stunden, heuer waren die ersten 16 unter 22 Stunden Vorzeit. Also das Niveau ist deutlich gestiegen. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob das vielleicht von den Umständen her, von den Bedingungen ein bisschen mitgespielt hat, ob heuer der Wind günstiger war. Man kann nicht sagen, das Wetter war besser. Es war ja heuer nass, voriges Jahr war es trocken. Aber vielleicht hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen einen Rückenwind gegeben. Man weiß es nicht, man muss es jetzt auch nicht genau analysieren. Jedenfalls waren heuer definitiv sehr viele Leute besser drauf wie letztes Jahr. Jeder lernt dazu, jeder weiß, lernt aus Fehlern.
Was man sicher nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach, ist, im September ist es einfach viel länger dunkel. Also jetzt gar nicht von den Temperaturen und vom Wetter her, glaube ich nicht, dass es so ein Riesenunterschied war, aber es macht einen Unterschied, ob es von 21.30 Uhr bis 4.30 Uhr finster ist oder ob es von 19 bis 7 Uhr finster ist. Und so eine lange Nacht ist einfach anstrengender als eine vergleichsweise kurze Nacht mit viel Tageslicht. Das ist meiner Meinung nach schon auch ein Mitgrund für die besseren Zeiten.
Zum Ende unserer Episode noch zwei Fragen an jeden von uns. Wir fangen Legs an bei dir. Was war für dich der beste Moment im Rennen und der fürchterlichste Moment im Rennen?
Der beste Moment im Rennen war ganz am Anfang. Wir sind durch einen doppelten Regenbogen oder auf einen doppelten Regenbogen hingefahren. Das war, ich habe noch nie so einen Regenbogen gesehen. Das war Wahnsinn. Und der fürchterlichste Moment im Rennen, den muss ich dann von der Sicht danach erzählen, weil ich habe dann die Fotos gesehen und es war kein einziges Foto dabei vom Regenbogen, wo er so ganz so drauf war.
Großes Drama.
Riesendrama für mich.
Vor allem für einen Fotografen.
Straf's bei dir?
Der beste Moment im Rennen, die beste Phase im Rennen war für mich sicher die letzte Stunde. Da war ich einfach wirklich so dermaßen in dem Flow drinnen und habe nochmal so eine gute Leistung abrufen können, habe einfach wirklich nicht mehr nachgedacht, habe den Kopf komplett ausgeschalten, war total in der Bewegung im Fahren drinnen und habe dann im Ziel Oasis hören dürfen. Meine Lieblingsband von früher und seit dem Lockdown wieder eine neu entflammte Liebe zur Musik. Das war schon extrem cool. Und fürchterlichste Momente, du musst jetzt wirklich nachdenken, da hat es gar nicht so viel schlimme Sachen gegeben. Es ist so geschmiert gelaufen, dass ich jetzt sagen muss, die fürchterlichsten Momente waren eigentlich im Nachhinein, dass es keine gescheiten Aufnahmen gibt, wo wir uns im Rennen irgendwie alle begegnet haben. Die waren von Fortwind und Umgebungsgeräuschen so zerstört, dass das ein bisschen fehlt. Das dokumentiert zu haben, das bleibt halt mehr oder weniger in unserer Erinnerung und in ganz schlechten Aufnahmen.
Ist aber ein Zeichen, dass das Radlrennen im Mittelpunkt gestanden ist und dass wir jetzt nicht herumgefahren sind, um Content für den Podcast zu produzieren, sondern wir sind ein Radlrennen gefahren, wo Content nebenbei angefallen ist. Aber das zeigt schon auch, dass du und wir zwar das entsprechend ernst genommen haben.
Flo, für dich? Bester Moment?
Ja, jetzt habe ich so lang versucht, das rauszuzögern. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe jetzt auch lang nachgedacht. Und ich denke einfach da, wo wir die Grazer am Semmering im Sonnenaufgang in ihren Daunenjacken entgegengekommen sind, einfach weil es so unerwartet war. Und das war echt ein geiler Moment. Das hat mich richtig gefreut. Und das würde ich als den besten Moment des Rennens für mich beschreiben. Der schlimmste Moment, ich würde so sagen, ich hatte noch meine Fahrradschuhe an, also zählt es als Teil des Rennens. Aber ich bin direkt nach dem Zielinterview von der Bühne runter auf die öffentliche Toilette und bin dann nach dem Klo auf den Fliesen ein bisschen ausgerutscht und habe mir dabei den Knöchel verstaucht. Und die leidet immer noch ein bisschen darunter. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Der Knöchel ist immer noch wahnsinnig angeschwollen. Und das war einfach, ja, das war einfach eine Slapstick-Aktion. Im Ziel, am Klo, in den Radlschuhen, noch einmal überknöchelt. Ein Knöchel so dermaßen verstaucht, dass er noch immer angeschwollen ist. Das ist, ja, glaube ich, es ist, wird passen, die Beschreibung auf den Moment.
Danke, Burschen, super war's. Ich glaube, man muss sich auf die positiven Dinge beschränken und an die Hopperlas nicht mehr zu viel nachdenken. Prost!